Herzlich willkommen zur Sendung Kurs Null, Grundlagen des Christseins. Es grüßt Sie ganz herzlich an diesem Samstagnachmittag, Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute geht es in unserer Sendung um die Musik, theologisch ausgedrückt, es geht um die Musica Sacra, die Kirchenmusik. Im Klang der Töne erklingt das Schöne, so lautet der Titel unserer heutigen Sendung. Liebe Hörer, vielleicht haben Sie es auch schon erlebt, wenn Sie eine Kirche betreten. Sie hören Musik, vielleicht ganz leise oder ganz mächtig und stürmig und laut. Und das ist eine ganz besondere Erfahrung, die wir machen in der Musik, nämlich die Musik berührt die Teile des Menschen, die kein Wort mehr berühren können. Die Musik erschafft Emotionen. Aber zur Kirche gehört die Musik, ganz klar, aber es gehört natürlich auch das Schweigen und das Beten. Beten und Schweigen können auch eine ganz besondere Erfahrung sein, die wir heute vielleicht in unserer stürmigen Zeit allzu selten nur machen. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Zu Gast bei uns in unserer Sendung ist der Domorganist Hans Leitner. Er ist Domorganist und Domvikar am Dom zu unserer lieben Frau in München. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Domorganist Leitner.
Grüß Gott, Herr Martin.
Liebe Zuhörer, ich stelle Ihnen Herrn Domorganist vor. Er ist Jahrgang 1961. Er studierte Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Daneben studierte er auch katholische Kirchenmusik und das Konzertfach Orgel an der Staatlichen Hochschule für Musik in München. Er war ständiger Vertreter des Domorganisten im Münchner Liebfrauendom. 1988 gewann er den Rottenburger Improvisationswettbewerb. 1990, nach seiner Priesterweihe, wirkte er als Kaplan in München-Milbertshofen. 1992 wurde er als Domorganist und Domvikar am Hohen Dom zu St. Stephan in Passau berufen. Seit Herbst 2003 ist Hans Leitner Domorganist und Domvikar am Dom zu unserer lieben Frau in München. An der Hochschule für Musik und Theater in München hat er einen Lehrauftrag für Liturgik und kirchenmusikalische Praxis. Hans Leitner ist Herausgeber verschiedener Orgelwerke und Verfasser von Beiträgen zu musikalischen und organologischen und theologischen Themen. Zahlreiche CD- und Fernsehaufnahmen sowie Kompositionen für Orgel- und Chorsätze dokumentieren sein umfangreiches künstlerisches Schaffen. Hans Leitner ist Herausgeber verschiedener Orgelwerke und Verfasser von Beiträgen zu musikalischen organologischen und theologischen Themen, zahlreiche CD- und Fernsehaufnahmen sowie Kompositionen für Orgel und Chor dokumentieren sein umfangreiches künstlerisches Schaffen. Herr Leitner, wenn wir im Gottesdienst sind, singen wir ja gemeinsam Lieder, beten, aber schweigen auch. Wie wichtig ist das Schweigen?
Im Gottesdienst hat das Schweigen vielleicht jetzt nicht die große Rolle, aber auch dort gibt es Orte des Schweigens, vor allem in der Fastenzeit, so schreibt auch die Rubrik des Messbuches vor, kann die Gabenbereitung auch unter dem heiligen Schweigen stattfinden. Also es ist durchaus eine Qualität, die dem zukommt. Und es gibt ja auch andere Momente der Stille, die Kommunionstille und so weiter.
Also es gibt unterschiedliche Elemente auch im Gottesdienst, die das Schweigen umkleiden, umhüllen. Herr Leitner, Sie haben einen Vortrag vorbereitet. Wir sind nun sehr gespannt auf Ihre Ausführungen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir vor einiger Zeit hier in dieser Sendung die kirchenmusikalischen Grundvollzüge des Singens und Spielens betrachtet, so wollen wir heute den Rahmen dazu in den Blick nehmen. Unserem Singen und Spielen liegt zugrunde das Beten. Unser Beten entfaltet sich im Singen und Spielen in gesteigerter, überhöhter und kunstvoller Weise. Auch das Schweigen hat seine Berechtigung und Bedeutung und ist nicht bloße Lehre. Darum sei der Kunst des Schweigens das abschließende Kapitel gewidmet. Nun vom Beten. Die in Kreuzworträtselfragen oft zu lesende Umschreibung »Reden mit Gott« kann als Grunddefinition von Beten verstanden werden. Beten ist das beziehungsstiftende Gespräch mit Gott und damit unverzichtbar für jede lebendige Gottesbeziehung. Romano Guardini, der bekannte Lehrer christlichen Lebens, schreibt im Vorwort seiner Vorschule des Betens: Beten ist eine innere Notwendigkeit, Gnade und Erfüllung. Beten ist aber auch Pflicht, Mühe und Überwindung. Unsere eigene Gebetserfahrung lässt mich den genannten 6 Komponenten zustimmen. Wie finde ich überhaupt zum Beten als einem mir wichtigen Lebensbestand? Unverzichtbar wird sein die frühkindliche Erfahrung im Elternhaus, denn der Mensch stößt wohl im Laufe seiner geistigen Entwicklung mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann über die Frage nach dem Woher und Wohin, nach dem Sinn des Lebens auch auf die Gottesfrage, aber er findet nicht automatisch zu Formen des Betens. Menschen tun sich oft schwer mit den Formen des Betens. Welch ein Glück, welch ein Segen, Eltern gehabt zu haben, denen das Beten am Morgen, am Abend, vor und nach dem Essen eine Selbstverständlichkeit waren. Welche Dankbarkeit für eine Mutter, die einem das Kreuzzeichen auf die Stirn setzte, die ersten Gebete zu Jesus, der Mutter Gottes und zum Schutzengel vorsprach. Kein Lernort des Glaubens und Betens ist fruchtbarer als die christliche Familie und umgekehrt sind Defizite aus dieser Zelle kaum sanierbar. Der Arm des schulischen Religionsunterrichts oder der gemeindlichen Katechese hat dazu keine vergleichbare Reichweite. Das frühkindlich grundgelegte, durchaus naive Beten hat dann die Chance, mit sich zu entwickeln, mit zu pubertieren, zu wachsen und zu reifen. Die Reflexion über das Beten und seine Sinnhaftigkeit führt gewiss zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Lebensphasen, zu unterschiedlichen Standpunkten, wie es ja Guardini in seinen 6 Komponenten umschreibt. Als Beter stehe ich Gott gegenüber in der Relation 1 gegen unendlich. Und dieses unbegreiflich große Gegenüber kann mir einerseits ein Trapez sein, in dessen sicheren Halt, in dessen sicheres Netz ich mich ganz und gar fallen lassen kann. Es kann in mir aber auch Zweifel hervorrufen, ob meine kleine schwache Stimme diesem großen Gegenüber überhaupt bemerkt wird. In der Vermittlerschaft des Gottessohnes, der unser Bruder geworden ist, rückt die unendliche Größe Gottes ein ganzes Stück näher in Zeit und Geschichte und bindet uns ein in die Familiarität der göttlichen Heilsgeschichte. Für den getauften Christen ist Beten nicht nur der Beliebigkeit und Laune überlassen, sondern auch Pflicht. Jeder Christ ist vom ersten Gebot des Dekaloges angesprochen, das in der Behauptung der einzigartigen göttlichen Existenz auch dessen Anbetung mit beinhaltet. Im Verlauf des Kirchenjahres erinnert uns die Fastenzeit, neben dem Fasten und Almosen geben, das Gebet zu intensivieren und zu kultivieren. Besonders in die Pflicht genommen sind all jene Frauen und Männer, die sich in freier Entscheidung mit einem Versprechen oder Gelübde an das Stundengebet der Kirche gebunden haben. Darüber hinaus gibt es in Form von Gebetskreisen, Rosenkranzgruppen und so weiter viele wichtige Gebetszellen, welche dankenswerterweise dafür sorgen, dass das Gespräch der Welt mit Gott nicht erkaltet. Wer von der Liebe zu Christus wahrhaft durchdrungen ist, wird unabhängig von Gebetszeiten, Pflichten und Texten viel häufiger mit Gott in Zwiesprache stehen. In der Arbeit, in der Ruhe wird das Beten zu einem echten Anliegen. Schlaflose Nächte können dazu dienen, sie betend zu nutzen. In der Tiefe des Betens sprengen wir die engen Grenzen unserer Räumlichkeit und Zeitlichkeit. Wir nähern uns der göttlichen Gegenwart und überbrücken den Graben zwischen Diesseits und Jenseits. Wir wissen von einigen großen Komponisten, dass sie große Beter waren. Exemplarisch seien aus drei Epochen genannt Joseph Haydn, Anton Bruckner und Olivier Messiaen. Gewiss lässt sich kompositorische Technik nicht nur erbeten. Eine gewisse mystische Botschaft des Klanges ist aber eben doch als Ausfluss einer bestimmten Geisteshaltung, einer besonderen Gnade zu verstehen, die nur dem Beter geschenkt wird. Als Kirchenmusiker läuft man manchmal Gefahr, zum Routinier zu werden, und je größer die Gottesdiensthäufigkeit ist, desto größer wird vielleicht diese Gefahr. Es wird dann nur noch gespielt, gesungen, dirigiert, ohne tiefere innere Anteilnahme, ohne dass die Musik auch betet. Gewiss, wir haben verantwortungsvoll für eine gute Musik zu sorgen, und es verlangt oft viel Konzentration ausschließlich auf die Musik als solche. Wir sollen uns aber von Zeit zu Zeit immer wieder darauf zurückbesinnen, dass das Beten die Basis unseres Tuns ist, ihm Sinn und Aussagekraft verleiht und uns persönlich trägt. Vom Schweigen. Ist es nicht ein Widerspruch, über das Schweigen überhaupt etwas zu sagen und damit das Schweigen von Anfang an zu brechen? Wären hier nicht 5 Minuten Pause im Radio der Betrachtung dienlicher? Quasi als Alternative will ich versuchen, die 5 Minuten Pause oder die weiße Seite Papier mit einigen Anregungen und Hilfen für den Sinn und das Verständnis von Schweigen anzufüllen, wenngleich mir durchaus bewusst ist, dass ich dabei nur Silber gewählt habe, denn bekanntlich ist Reden Silber, Schweigen aber Gold. Unsere Zeit ist laut und wird vermutlich immer noch lauter. Dabei bildet der Arbeits- und Verkehrslärm gar nicht den ersten Faktor. Es gibt die Lautstärke der Rücksichtslosigkeit, der Medienüberflutung, der Internetjagd, der inneren Unruhe. Die Anzahl von Lautsprechern jeglicher Art, egal ob Radio, Disco, Walkman, Handy, explodiert zur Legion. Der natürliche Ruhepol, die Nacht, kann als solcher kaum mehr erlebt werden. Es wird durchgemacht. Nicht nur ein paar Patienten, unsere ganze Zeit leidet am Symptom des Tinnitus, des aus Lautstärke oder Stress hervorgerufenen Dauertones. Umso größer wird das Bedürfnis nach einem heilsamen Gegensatz, nach einem Ort der Stille, nach einem Entspannen und Aufatmen können, ja, nach dem großen Asteriskus unseres Lebens. Nur der ungeübte Psalmensänger übersieht und übereilt das kleine Sternchen mitten im Vers. Nur der Ungeübte schnappt gleich wieder nach Luft wie ein Fisch und genießt nicht den Tiefpunkt des Atems in voller Länge und Entspanntheit, bis dass sich neuer Lufthunger einstellt. Der Asteriskus, das kleine Sternchen, ist ein Zeichen von großer Bedeutung und Wirksamkeit. Dem Vollzug des Psalmsingens verleiht er das rechte Gleichmaß, den rechten Fluss von Singen und Schweigen, von Arsis und Thesis. Es ist die Pause zum Nachsinnen über das eben gesprochene Wort. So bedürfen wir im übertragenen Sinn auch des Asteriskus, der Atempause für unser Leben, denn nur aus dem Brunnen der Ruhe und Stille können wir wieder Kraft und Energie für unser Tun schöpfen. Gleich 5 Sternchen hat das Schweigen dem als Brückenpatron bekannten heiligen Johann Nepomuk eingebracht. Wir kennen seine Geschichte. Aufgrund seines Schweigens und Festhaltens am priesterlichen Beichtgeheimnis, dass er auf Begehren König Wenzels hätte brechen sollen, wurde er in der Moldau ertränkt. Seither wird er mit dem Kranz des Martyriums dargestellt, der von 5 Sternen geziert ist. Diese symbolisieren die zu Sternen veredelten fünf Buchstaben des Wortes Takui, ich habe geschwiegen. Diese dramatische Darstellung um das Beichtgeheimnis hat sich auf unspektakuläre, aber ebenso brutale und heroische Weise bei vielen Verhören von Priestern und Laien in der bis heute verfolgten Kirche weltweit wiederholt. In Beichtgeheimnis gelangt der Schutz der Person an einen unübertrefflichen Höhepunkt. Ähnlich verhält es sich mit der ärztlichen Schweigepflicht. Auch sie dient dem Schutz der Person und ihrer Angehörigen bzw. ihrer Umwelt. Ist von Amts wegen den Priestern und Ärzten das Schweigen als Pflicht auferlegt, so ist allen Menschen der Vorzug des Schweigens vor der Geschwätzigkeit anempfohlen. Als Hilfe zur Unterscheidung von Mitteilenswertem und dem Schweigen anzuvertrauendem dient das sogenannte dreifache Sieb der Notwendigkeit, der Nützlichkeit und der Liebe. Diese Art des Schweigens unterscheidet sich ganz und gar von seiner negativen Variante, dem eisigen Schweigen. Dieses verwehrt sich dem versöhnenden Wort, dem Nachgeben, dem Klären, dem Verzeihen und aufeinander zugehen und schafft eine frostige Atmosphäre. Gebrochen wird es von den wärmenden Sonnenstrahlen des erlösenden Wortes, das der Geist eingibt. Im Verlauf der Weltgeschichte sehe ich ein dreifaches Schweigen. Ein erstes bei der Erschaffung der Welt nach dem Urknall, als die Schöpfung noch formlos dalag und erst durch die Stimme Gottes, durch sein Gott sprach, Form und Leben erhielt und als der Urlaut Natur erwachte. Ein zweites Schweigen sehe ich in der Zeit nach der Kreuzigung Christi. Terra tremuit et quievit. Die Erde bebte und schwieg. Der Tod des Gottessohnes Jesus Christus am Kreuz und seine glorreiche Auferstehung teilt die Geschichte in ein Davor und Danach, teilt die Menschheit in ein Dafür und Dagegen. Kein Wunder, dass dabei die Erde bebt und schweigt. Ein drittes Schweigen sehe ich schließlich am Ende der Zeit, wenn Christus der Herr kommt, um die Erde zu richten und ein allem bedingten Sein unausweichlicher Schlussknall als Zeichen gesetzt wird. Bleibt nur zu hoffen, dass die Menschheit niemals selbst im atomaren Gau diesen Endpunkt setzt. Strategisch wäre sie dazu längst imstande. In unseren Tagen erfahren wir das wieder ganz aktuell. Aber nicht nur in der Überdimensionalität der letztlich für uns unüberblickbaren Weltgeschichte, auch im Mikrokosmos des zyklischen Kirchenjahres begegnet uns immer wieder das Schweigen. So führt uns gleich zu Beginn des Kirchenjahres der Advent hinein in die sogenannte stille Zeit des Jahres. Diese Stille können wir nicht durch noch so viele und noch so gut gemeinte Veranstaltungen machen. Wir müssen sie sein lassen. Die Zeit dient der Vorbereitung auf das Fest des Vaters, der durch die Geburt des Sohnes sich als Vater offenbart. Die Stimmung an der Krippe ist geprägt von Schweigen und Anbetung. Papst Paul VI. Nennt die heilige Familie in Nazareth eine Schule des Schweigens. Mit der Gesinnung des Fastens und der Buße verbindet sich auch ein geistvoll dosierter Umgang mit dem Wort. Vom Schweigen der Erde nach dem Kreuzestod Christi habe ich schon gesprochen. Betend und schweigend verharrte die nachösterliche Kirche in Klausur, bis der Geist sie die rechte Sprache lehrte. Und am Ende des Kirchenjahres angelangt, betrachten wir Christus als den König und Herrn der Welt, als das Alpha und Omega der Zeit, für immer thronend in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Auch dieses Bild verbinde ich eher mit Schweigen als mit lärmender triumphalistischer Musik. wie es einmal wirklich sein wird und was uns wirklich einmal bei der Überschreitung des Lebenszaunes erwartet, wissen wir natürlich nicht. Die Vorstellung aber träumt von der Aufhebung aller Gegensätze und Hindernisse im Angesicht des einen Gottes. So wird es im Himmel, glaube ich zumindest, weder Bach noch Mozart noch Bruckner oder sonst einen stilistischen Trend geben, sondern der Gesamtvorrat der Musik, von dem uns hier auf Erden die Tonschöpfer meisterliche Ausschnitte hören ließen, wird uns dort in aller Herrlichkeit erwarten. Auch das Schweigen wird dazu kein Gegensatz mehr sein. Wir hören nur noch goldenes Licht. Schließlich und endlich beten wir für unsere Verstorbenen: Herr, schenke ihnen die ewige Ruhe. Wir glauben nicht an ein geschwätziges Wiedersehen wie bei einem Klassentreffen, sondern an die ewige Erfülltheit und Klarheit im Angesicht Gottes, die sich in schweigendem Einverständnis versteht. Ich darf abschließen mit einem Gedicht des Dichters Jakob Kneip, welches Josef Haas in seinen geistlichen Gesängen wunderschön vertont hat. Lasst aus diesem engen Haus, lasst uns aus der Welt hinaus in das Land der Seele schweifen. Ach, ach, wir greifen und begreifen mit den Augen, ach, wir Blinden, doch nur aller Schöpfung Hülle, drüben in der großen Stille, drüben ist die warme Fülle aller Wesenheit zu finden.
Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Domorganist.
Bitte.
Gehen wir noch auf ein paar Dinge ein. Beten und Schweigen ist ja das heutige Thema. Beten, haben Sie gesagt, ist ein Element, um mit Gott in Beziehung zu treten. Ist denn das Gebet das einzige Element oder gibt es noch andere Möglichkeiten, mit Gott ins Gespräch zu kommen?
Mit Gott ins Gespräch zu kommen, würde ich sagen, ist schon das Gebet in seiner ganzen Fülle von Formen die beste Möglichkeit. Es gibt eben die fest formulierten Gebete, die Grundgebete, die uns das ermöglichen, aber einfach auch die Herzensgebete, nicht? Wie ich zu einem lieben Menschen, einem Freund, einer Mutter, einem Vater, einem Bruder, einer Schwester spreche, so kann ich mit Gott sprechen. Auch das, wie ich ja sagte, ist das Sprechen mit Gott eigentlich Beten. Natürlich in den Sakramenten, es geht ja jetzt nicht um Gottes Begegnung, die geht natürlich auf vielfältige Weise, aber beten ist reden mit Gott.
Und das gesungene Gebet, da kommt ja noch was hinzu, die eigene menschliche Stimme oder die Stimme der Orgel. Das ist doch eine Aufwertung des Gebetes. Kann man das so sehen?
Ja, wie ich ja einleitend auch gesagt habe, es wird durch die Musik, durch das Singen und Spielen das Beten noch gesteigert, überhöht und gewinnt einen kunstvollen Aspekt. Aber zugrunde dem Ganzen liegt eben das bloße Beten.
Und Sie haben auch gesagt, dass als Kirchenmusiker, wenn Sie jeden Tag Ihre Dienste versehen, auch das Gebet unter Umständen etwas abflachen kann, die Wertigkeit des Gebetes. Wir haben gehört, also die Lieder, die gesungen werden zum Beispiel, oder die Literatur, die gespielt wird an den Instrumenten, ist eine Form des Gebetes. Wie kann man dem entgegenwirken?
Ja, es ist eben tatsächlich so, es gibt einige Stellen, ich denke jetzt an große Domkirchen, Wiener Stephansdom oder auch im Paderborner Dom oder im Kölner Dom, wo sehr viel musikalischer Dienst verlangt wird, also jeden Werktag drei Messen, im Wiener Dom glaube ich sind es noch viel mehr. Und wenn das ein Mensch machen muss, dann sehe ich ihm da eine gewisse Gefahr und bekomme das ja auch dann bestätigt von den diensttuenden Musikern, dass in dieser Häufigkeit, von der ja sonst keiner betroffen ist, nicht? Kein Priester zelebriert dreimal jeden Werktag. Also diese Gefahr eines gewissen Verschleißes ist da durchaus gegeben. Ja, wie kann man dem begegnen, indem man das vielleicht auch etwas reduziert und auf mehrere Personen verteilt und indem man vielleicht auch seine Feierkonzentration dann ganz auf einen Gottesdienst legt und den dann aus vollem Herzen mitgestaltet und die anderen einfach als Dienst auffasst. So könnte ich mir das vielleicht vorstellen.
Und das Gebet vor der Heiligen Messe auch als Kirchenmusiker, genauso wie es auch der Priester macht?
Auf jeden Fall, ja, zu Ihren Einstimmungen, Vorbereitungen und Bitte um ein gutes Gelingen.
Gehen wir einen Schritt weiter. Sie sprachen vom Schweigen. Natürlich der Widerspruch, überhaupt vom Schweigen zu reden, das ist eine ganz interessante Sache. Aber der Sinn des Schweigens, kommt es nicht in der heutigen Zeit viel zu kurz? Sie haben gesagt, die Welt tobt, jeder hat was auf den Ohren, jeder hört irgendeiner Stelle entweder das Fernsehen oder das Radio oder sonst irgendwelche Medien. Wo gibt es eigentlich noch einen Ort der Stille?
Ich glaube, dass man sich den oft selbst schaffen muss oder freiräumen muss im Getriebe des Tages. Es kann einem sicher gelingen, wenigstens ein paar Minuten, auch in der Hektik und Eile eines Morgens, aber wenn man dafür vielleicht 5 Minuten früher aufsteht, hat man diese 5 Minuten zur Verfügung oder irgendwelche Pausen bietet der Tag doch immerhin, wo man vielleicht ein bisschen ausbrechen kann aus dem Getriebe des Alltags. Es gibt natürlich Berufe, das wissen wir, die äußerst stressig sind. Menschen, die in Büros und Ämtern und Konzernen oder in der Industrie, in der Wirtschaft arbeiten. Das ist sehr zermürbend. Aber es hat vielleicht doch jeder irgendwie eine Technik und eine Möglichkeit, sich solche, das müssen ja keine langen Zeit dauern sein, aber kurze Momente zu schaffen, die einem dann ja den Eindruck des Schweigens zumindest bieten können. Und dieses Schweigen ist ja, es ist ja schwer überhaupt die Ruhe zu finden, die Stille zu ertragen, auch vielleicht einmal die Kraft zu bekommen, in der Stille auch nicht wieder Gedanken nachzuhängen, sondern nur mal bloß zu sein und zur Ruhe zu kommen und offen wieder zu werden, empfänglich zu werden für die Kraft, die Gott einem schenken will.
Und somit dann auch wieder Kraft zu schöpfen für den weiteren Tag oder auch für das, für die weiteren Stunden und natürlich auch für das Leben, auch das spirituelle Leben. Da gehört ja auch das Schweigen dazu, das sinnvolle Schweigen, wie es so schön heißt. Es gibt auch, Sie haben es genannt, das eisige Schweigen. Das ist das sinnlose Schweigen. Ist das vergleichbar auch mit einer Sünde?
Sicher ist das Sünde. Denn es ist ja eine Abkehr vom Menschen und irgendwie eine Abkehr vom Menschen als Ebenbild Gottes, wenn man mit ihm nicht reden will. Insofern ist das Sünde, weil ja damit auch ein Zustand geschaffen wird oder aufrechterhalten wird, der nicht dem Frieden und der Liebe dient.
Die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu, liebe Hörer. Danke, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich eine CD. Rufen Sie an unseren CD-Dienst. Das geht ganz einfach unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. 08323 9675120. Und natürlich, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte die 0049 vor. Dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Wenn Sie sich mehr über den Domorganist Hans Leitner informieren wollen, er gibt viele Konzerte, viel Musik wurde auch auf CD aufgenommen und veröffentlicht. Schauen Sie vorbei auf seiner wunderbaren Homepage www.hans-leitner.de. Nochmal die Internetadresse www.hans-leitner.de. Herr Domorganist, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für uns gesprochen haben.
Bitte, gerne.
Und dürfen wir Sie zum Abschluss noch um ein Gebet und um den Segen bitten?
Ja. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Herr, erhöre mein Gebet
und lass mein Rufen zu dir kommen.
Lasset uns beten. Allmächtiger, gütiger Gott, es ist dein Geschenk, dass wir dir danken, dass wir dich loben und preisen, dass wir beten, singen und spielen und auch schweigen. Wir danken dir für diese Gabe, vor allem auch für Momente der Stille, die du uns schenkst, für den Asteriskus in unserem Leben. Und wir bitten dich, lass uns aus dem Gebet und aus der Stille Kraft schöpfen, um ein Leben nach deinem Willen zu führen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Und so segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, liebe Hörer. Auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.